Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich heute auch bei euch zu sein oder mit euch gemeinsam auch in die Bibel zu schauen, ja, und zu schauen, was für einen Herrn wir eigentlich haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich meine, wir haben ja heute Himmelfahrt oder auch Vatertag, passt ja ganz gut, weil Jesus ist ja zu seinem Vater gefahren. Deshalb wollen wir uns ja schon auf die Himmelfahrt konzentrieren. Wir wollen jetzt mal schauen, was genau macht Jesus jetzt eigentlich, beziehungsweise wie geht es Jesus jetzt eigentlich gerade da, wo er gerade ist. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht wie mir oftmals. Man hat das Gefühl, okay, Jesus ist weg. Die Jünger haben sich vermutlich auch so ähnlich gefühlt. Jesus ist in den Himmel gefahren und dann war er ja weg. Der Heilige Geist kam ja auch erst ein paar Tage später. Ja, aber Jesus ist so weit weg von uns. Ne? Er ist ja im Himmel, man kann die Entfernung gar nicht so gut messen. Und sitzt Jesus jetzt einfach nur auf dem Thron, sitzt dann neben seinem Vater und wartet jetzt, bis er wieder zurückkommen kann, uns alle abholen kann und wir dann wieder bei ihm sein können? Oder ja, wie geht es ihm eigentlich gerade da oben? Was macht er gerade? Und das wollen wir uns heute auch einfach mal gemeinsam anschauen. Wisst ihr, gerade hier heutzutage im Westen, wir legen ja so viel Wert darauf, dass wir einfach so unabhängig sind, dass wir alles eigenständig machen, ne? Diese Do-it-yourself-Mentalität. Und ja, ich kenne das selbst von mir nur zu gut, dass ich aus eigener Kraft eigentlich einfach ja, Jesus nachfolgen will. Ich denke einfach, Jesus ist mein Herr und ich habe hier die Bibel, da steht so viel drin und jetzt mache ich einfach. Ist ja gar nicht so schwer, oder? Ja, und dann denke ich einfach, okay, irgendwann holt Jesus mich heim oder er kommt früher wieder oder ich darf schon früher auch so zu ihm gehen und dann bin ich bei ihm. Ja, und ich weiß ja nicht, wie es dir dabei geht. Vielleicht bist auch du heute einfach so in diesen Gottesdienst reingestolpert, weil du wusstest, heute ist ein Gottesdienst hier, ich komme mal rum. Aber weiß auch nicht so recht, ja, was ist überhaupt Himmelfahrt oder ja, wer ist dieser Jesus? Kann ich das alles überhaupt glauben? Vielleicht bist du aber auch selber auch einfach frustriert über dein eigenes Leben, über ja, so wie dein Leben die letzten Wochen, Monate verlaufen ist. Ja, weil du einfach immer wieder fällst, weil du merkst, du wirst vielleicht diesem Standard, den wir auch hier in der Bibel irgendwie haben, nicht so gerecht und ja, bist frustriert mit dir selbst, vielleicht auch über Gott. Ich denke mal, so ähnlich ging es vielleicht auch den Christen, an denen der Hebräerbrief damals geschrieben wurde. Ja, sie waren ebenfalls von allen Seiten auch bedrängt worden. Sie hatten viele Versuchungen zu erleiden, sie wurden verfolgt, sie waren herausgefordert, ihren Glauben einfach an den Nagel zu hängen, ihren Glauben aufzugeben und ja, zurückzuweichen. Und ja, mitunter wurde deshalb auch dann der Hebräerbrief geschrieben, einfach weil er möchte, dass, ja, oder der Autor möchte den Christen damals und auch uns heute wirklich zurufen, es lohnt sich tatsächlich, Jesus weiter nachzufolgen. Es lohnt sich, diesen Glauben nicht einfach aufzugeben, auch wenn es vielleicht zwischenzeitlich so frustrierend zu sein scheint. Ja, der Hebräerbrief ruft uns zu, Jesus ist wirklich das Beste, was du haben kannst und genau den möchte er uns auch heute vorstellen, diesen Jesus. Und ja, der nutzt ganz viele verschiedene Argumente, ja, um einfach auch aufzuzeigen, dass egal, was dir gerade vielleicht aktuell durch den Kopf geht, egal, wie weit Jesus aktuell vielleicht von dir weg ist, er möchte auch dir zurufen, Jesus, der ist da und Jesus ist besser und es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Ja, und wie gesagt, wir wollen uns heute gemeinsam anschauen, was Jesus aktuell im Himmel macht und ja, ob er tatsächlich so weit entfernt von uns ist, wie wir es auch glauben. Ich habe die Predigt ganz kurz überschrieben, weil ich weiß, wir haben alle keine Gottesdienstzettel und können uns das eh nicht merken. Und zwar mit dem Titel Jesus im Himmel. Ganz einfach. Und dazu wollen wir erstmal den Bibeltext gemeinsam lesen. Wir finden den in Hebräer 4, die Verse 14 bis 16. Ich denke mal, die Senioren kennen den Text noch ganz gut. Es war gar nicht so lange her, dass er in der Bibelstunde auch behandelt wurde. Aber ja, für den Rest von uns freuen wir uns umso mehr drauf. Genau, Hebräer 4, 14 bis 16. Ich lese uns aus Gottes heiligen Wort. Ja, ihr findet den Text auch in den ausliegenden Bibeln auf der Seite 265 im hinteren Teil. Hebräer 4, Vers 14. Weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum, lass uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Soweit Gottes Wort. Ja, wir werden unseren Text in drei Punkten anschauen. Ihr seht schon den ersten. Ich habe den ersten Punkt genannt, halte fest an ihm. Und damit meine ich unseren Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, unseren Hohepriester. Im zweiten Punkt, im nächsten Vers werden wir dann auch sehen, ja, dass Jesus dich versteht Und als dritten Punkt auch der Zuruf, kommt zu ihm. Ich möchte zuvor aber auch nochmal kurz ins Gebet gehen. Ja, Vater, ja, lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen. Im ersten Punkt wollen wir uns anschauen, wie Jesus uns zuruft, ja, halte fest an mir, oder wie der Autor des Hebräerbriefs uns zuruft, halte fest an Jesus. Ja, wir befinden uns mitten in diesem Hebräerbrief, ziemlich rausgelöst aus dem Kontext, wollen wir den auch heute betrachten. Aber ja, in diesem Abschnitt, der ja auch an Christen geschrieben ist, die schon lange oder eine längere Zeit auch vielleicht im Glauben unterwegs sind, geht es eben darum, dass sie ihre Hoffnung auf Jesus setzen sollen. Die sollen nicht ihre Hoffnung auf andere Sachen setzen. Die sollen nicht wieder zurückgehen zum Judentum. Die sollen wirklich ihre Hoffnung einzig und allein auf Jesus setzen. Sie waren in der Versuchung, den Blick wegzulenken von Jesus, den Blick auf andere Sachen zu lenken, von denen sie sich jetzt irgendwie erhofft haben, dass sie dadurch ja in diesem Leben vielleicht ein leichteres Leben haben könnten oder ja, Ähnliches. Ja, und wir sehen bisher auch, wie der Autor zeigen wollte, dass Jesus tatsächlich den Propheten, den Engeln, Mose und so weiter auch überlegen ist. Ja, Jesus ist wirklich größer und besser als alles, was die, vor allem ja, die jüdischen Leser davor überhaupt kannten. Und auch wir, ja, wir brauchen diesen Jesus. Auch wenn wir ihn immer wieder mal loslassen wollen, wenn wir ihm den Rücken zukehren, wenn wir hier Sachen machen, die er tatsächlich nicht will, wir brauchen diesen Jesus. Ja, und so wie bei den Hebräern damals, so gilt es auch für uns. Lass uns festhalten an diesem Jesus. Ja, wenn es um das Hohepriestertum ging, dass es auch hier in Vers 14 jetzt geht, oder um den Hohepriester, dann wussten natürlich die Juden vor allem, was ist das. Vielleicht kennen wir das auch, wir sind vielleicht schon hier in der Gemeinde groß geworden oder in anderen Gemeinden, wir hören von klein auf, der Hohepriester hat irgendwas mit Tempel und Opfer zu tun und einmal im Jahr darf er irgendwo rein. Aber so viel mehr können wir vielleicht dann damit auch nicht anfangen. Deshalb möchte ich mal ganz von vorne anfangen und uns auch erklären, warum es überhaupt diesen Hohepriester ja notwendig hatte. Wisst ihr, Gott hat ja den Menschen geschaffen, damit er auch in Beziehung mit dem Menschen leben kann. Gott wollte in der Gegenwart des Menschen sein, oder der Mensch durfte auch in der Gegenwart Gottes sein, und die durften in dieser Beziehung auch leben. Doch, ja, wie den meisten von uns wahrscheinlich bekannt ist, hat der Mensch Gott den Rücken gekehrt. Er wollte gar nicht mehr in dieser Beziehung mit Gott leben. Er hat die Sünde mehr geliebt als Gott, und seitdem ist die Verbindung zwischen uns und Gott ja zerbrochen. Wir leben nicht mehr in dieser Beziehung mit diesem wunderbaren, großartigen Gott, der ja eigentlich mit uns in dieser Beziehung leben wollte. Ja, aber Gott, er wollte uns Menschen nicht darin belassen. Er wollte nicht, dass wir eben nicht in der Gemeinschaft mit ihm leben können. Und so hat er sich dann auch das Volk Israel letztendlich erwählt. Er hat sich ihrer erbarmt, damit er wieder Gemeinschaft haben kann mit dem Volk Israel. Und so hat sich Gott sein Volk erwählt, das Volk Israel. Gott war derjenige, der die Brücke bauen wollte zu den Menschen wieder. Gott wollte wieder in die Gegenwart des Menschen kommen, um diese ja, zerstörte Verbindung, die es gab, ja wieder aufzubauen. Ja, und so gab es dann in diesem Tempel, in diesem Heiligtum, ja, was Gott aufgerichtet hat, einen Platz, in den ein gewisser Hohepriester, also ein ausgewählter Priester, nur einmal pro Jahr rein durfte. Und das nennt man halt das Allerheiligste. Und ja, das Blut eines unbefleckten Lammes, was extra dafür dann auch geschlachtet wurde, herausgesucht wurde, das wurde dann in dieses Allerheiligste gebracht. Und eben dieses Blut, das wurde letztlich ja stellvertretend für das Volk Israel vergossen. Ja, für diejenigen, die tatsächlich ihr Vertrauen auch darauf setzen, dass sie wieder ja in diese Beziehung mit Gott treten dürfen. Ja, und dieser Hohepriester, von dem ich gerade erzählt habe, der war ja letztlich ein Symbol dafür, dass der Mensch einen Fürsprecher braucht, dass der Mensch jemanden braucht, ja, der wieder die Verbindung zwischen Menschen und Gott herstellen kann, beziehungsweise ja, ein Fürsprecher für die Menschen, der in die Gegenwart Gottes kommen kann. Er hat ja letztlich dieses Blut in diesen einen ganz besonderen Raum, in das Allerheiligste hineingebracht. Ja, jemanden, der das Volk vor Gott vertritt. Ja, und wir sehen hier, die Geschichte mit Israel und mit dem Tempel, das waren alles nur ein Vorschatten auf das, was ja noch kommen sollte. Und zwar wird uns danach präsentiert eben, dass Jesus dieser hohe Priester auch ist. Jesus sollte dieser eine Fürsprecher für dich und für mich, ja für das Volk Gottes sein, der eben in die Gegenwart Gottes tritt und stellvertretend ja für uns diese Beziehung zu dem Gott wiederherrichten kann oder wiederherstellen kann. Ja, nicht wie die anderen Hohepriester musste er selber für sich opfern. Jesus, er war ohne Fehler. Er war makellos, er war rein, er war tadellos. Nein, Jesus, er ist dieser Hohepriester, er, der Sohn Gottes selber. Er hat zunächst ja sich selbst geopfert und ist mit seinem Blut hineingetreten in das Allerheiligste, um unsere Gemeinschaft mit Gott wieder ja, herzurichten. Ja, wir Sünder, wir haben nicht die Voraussetzungen, wir schaffen es einfach nicht, diesen Standard zu erfüllen, um in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Ja, und deshalb ja, möchte ich auch dich wirklich bitten, ja, setz dein Vertrauen tatsächlich auf Jesus. Ja, Jesus, er hat dieses perfekte Leben gelebt. Jesus, er war sinnlos und deshalb möchte er tatsächlich als dein Stellvertreter auch diese Verbindung zwischen Gott und Mensch wieder aufbauen. Ja, und dafür musst du tatsächlich diesem Jesus vertrauen und ja, ihn als dein Stellvertreter, als dein Hohepriester auch annehmen. Ja, wenn du noch nie darüber nachgedacht hast, warum du überhaupt einen Stellvertreter brauchst, wenn das alles für dich jetzt viel zu schnell war, was ich mir vorstellen kann, und du damit nicht viel anfangen kannst, dann ja, lade ich dich tatsächlich ein, nach dem Gottesdienst einfach auf eine Pastoren zu kommen, auf mich oder auf einen Freund, der dich vielleicht hierhin eingeladen hat. Und ja, sprich mit ihm darüber, redet darüber und haltet euch gerne darüber, was es bedeutet, tatsächlich ja, Jesus als diesen Stellvertreter für dich persönlich haben zu dürfen. Ja, wenn aber Jesus jetzt als unser Hohepriester stellvertretend für uns vorangeht in das Heiligtum, ne, stellvertretend für uns vorangeht in die Gegenwart Gottes, ja, dann dürfen wir tatsächlich mit ihm zusammen in diese Gegenwart Gottes jetzt treten. Wir dürfen zu Gott kommen. Ja, dieser Jesus, der heilig ist, eben, er ist stellvertretend auch für dich und für mich jetzt heilig. Dieser Jesus, der gerecht ist und eben weil er tatsächlich ein gerechtes Leben gelebt hat, durch ihn dürfen auch wir jetzt als ja, die Gerechten in die Gegenwart Gottes treten. Ja, und Jesus hat letztendlich das geschafft, was noch nie jemand geschafft hat. Er hat einen freien Zugang zu Gott gemacht. Er hat einen freien Zugang zu unserem Vater, ja, zu dem Gott geschaffen. Und er ist aufgefahren in den Himmel. Wir haben es auch vorhin in der Textlesung schon gelesen. Und das ist auch letztlich der Grund, warum wir uns heute an diesem Donnerstag ja auch versammeln. Jesus, er ist aufgefahren, nachdem er dieses Opfer gebracht hat und auch verstanden ist und sitzt jetzt zur Rechten des Vaters. Damit beginnt der Hebräerbrief hier auch in Hebräer 1, Vers 3. Jesus hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Ja, aber hier endet natürlich das Werk von Jesus Christus, von diesem Hohepriester noch nicht. Ja, wir denken oftmals, Jesus, er ist geboren, hat gelebt, gestorben, wurde dann auch begraben, ist dann wieder aufgestanden und jetzt ist er in den Himmel gefahren und jetzt warten wir hier. Aber damit ist es halt noch nicht vorbei. Sein Werk im Himmel geht tatsächlich immer noch weiter. Jesus ist jetzt immer noch dein Hohepriester, ja, und auch mein Hohepriester, wenn du an ihn glaubst. Ja, er ist unser Stellvertreter vor Gott, der beständig vor Gottes Thron kommt und tatsächlich für uns weiterhin Fürbitte einlegt. Ja, und in diesem Glied, was ich gerade aufgezählt habe, fehlt halt noch eins. Jesus ist halt geboren, er hat gelebt, er ist gestorben, wurde begraben und ist auch verstanden und ist dann in den Himmel gefahren. Und jetzt legt er tatsächlich Fürsprache für dich ein. Er spricht ja mit dem Vater über dich letztlich. Jesus sitzt nicht im Himmel und hat Langeweile und weiß nicht, was er machen soll, bis er wieder zurückkommen kann. Nein, Jesus, er wendet jetzt das Erlösungswerk, was er vollbracht hat, tatsächlich an für dich und für mich vor dem Vater. Ja, wenn du sündigst, dann spricht Jesus tatsächlich als dein Stellvertreter für dich und versichert ja auch vor Gott, mein Opfer, was ich gebracht habe, das reicht aus. Ja, Jesus wendet sein Erlösungswerk an. Und so lesen wir auch in Hebräer 7, Vers 25 später, daher kann er, Jesus, für immer selig machen die, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Seine Fürsprache, seine Fürbitte für uns, ja, am himmlischen Gerichtshof ist eine beständige und eine bleibende Realität. Er lebt und bittet für dich, ja, und für mich. Und weil wir wissen, dass wir diesen Hohepriester haben, weil wir wissen, dass Jesus dieses Werk ja vollbracht hat und jetzt auch weiterhin anwendet, dürfen wir festhalten an diesem Bekenntnis. Dürfen wir auch festhalten an dem Bekenntnis, was wir vorhin gemeinsam ja als Gemeinde auch aufsagen durfte, ja, mit der Kirche schon seit 2000 Jahren. Ja, dieses Werk, was Jesus aktuell tut, soll dich letztlich ermutigen, an diesem Bekenntnis festzuhalten, an diesem Jesus festzuhalten und ihn nicht aufzugeben. Ja, und zu diesem Bekenntnis gehört ja zum einen auch natürlich dieser historische Jesus, der einfach gelebt hat. Ja, und dann natürlich auch das Bekenntnis zum allgemeinen christlichen Glauben. Ja, der Autor erklärt uns hier, dass derjenige mit dem Titel großer Hohepriester, den wir hier finden in Vers 14 und auch ja, Sohn Gottes, dass er kein anderer ist als dieser Jesus, der in Nazareth gelebt hat, der aufgewachsen ist in Israel und ja, an diesen historischen Jesus, den es tatsächlich gegeben hat. Ja, und er erinnert uns auch daran, dass unser Glaube wirklich in dieser Menschwerdung des Sohnes Gottes begründet ist, ja, die in Raum, in Zeit und in Geschichte stattgefunden hat. Ja, und auch unser Bekenntnis zum christlichen Glauben allgemein ist hier gemeint. Wie in Römer 10, Vers 9 steht, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Kannst du das bekennen, dass Jesus Christus ja, von den Toten auferweckt ist und jetzt dein Stellvertreter ist? Ja, und so können wir es jetzt sagen, wenn wir an diesem Bekenntnis festhalten, so halten wir an Jesus Christus fest. Wir haben es auch, ja, wie gesagt, vor der Predigt schon gemeinsam aufgesagt, dieses Glaubensbekenntnis. Und mein Gebet ist es tatsächlich, dass wir alle dieses tatsächlich auch von Herzen bekennen können, dass wir ja nicht hier rausgehen und das alles wieder vergessen, sondern ja, dass jeder, der auch heute diesen Gottesdienst verlässt, tatsächlich das von Herzen bekennen kann und glauben kann, dass dieser Jesus gelebt hat und weiterhin lebt für dich als dein Hohepriester. Ja, unser Hohepriester, er ist in den Himmel aufgefahren und bittet Gott stellvertretend für dich und für mich. Und an ihm wollen wir uns festhalten, weil wir wissen, er ist dein und mein Stellvertreter vor Gott. Ja, wie auch vorhin in der Einleitung kurz erwähnt, geht es euch ja vielleicht auch so wie mir. Das Bekenntnis zu Jesus, das spricht man dann doch relativ einfach aus. Man mit der Gemeinde stimmt man eh gerne in diesen Chor mit ein und es lässt sich eben so leicht aussprechen, aber ja, dann in der Praxis ist es dann doch irgendwie wieder so weit entfernt, dass es, ja, diese Entfernung zu Jesus scheint dann doch wieder so groß zu sein. Diese riesige Kluft, die wird anscheinend nicht kleiner. Ich höre diese Wahrheiten gerne, ich glaube sie auch und möchte auch gar nicht von diesem Jesus weggehen. Ich möchte ja an diesem Bekenntnis irgendwie festhalten, aber ja, im Alltag ist es dann tatsächlich doch wieder so schwer. Dann lässt man doch wieder von Jesus weg, dann findet man die Sünde doch attraktiver als ja, die Gemeinschaft mit Gott. Dann fällt man wieder, ja, man kehrt Jesus den Rücken zu und ja, lässt das Bekenntnis zu Jesus für einen kurzen Zeitraum los. Jesus ist so weit weg und wir können ihn irgendwie nicht sehen. Und genau aus diesem Grund zeigt uns dann auch der Schreiber in dem nächsten Vers, dass dieser Jesus tatsächlich nicht so weit weg ist, wie wir es denken. Dein Stellvertreter, der Sohn Jesus Christus, der in den Himmel gefahren ist, er versteht dich in deinen Situationen, in deinen Schwachheiten, in denen du auch jetzt gerade steckst und auch sonst immer in deinem Leben stecken wirst. Er versteht dich darin zu 100% und ja, noch weitaus mehr. Und wir wollen uns jetzt gemeinsam anschauen, warum Jesus denn will, dass wir, die wir ja eigentlich die größten Versager sind, an diesem Bekenntnis auch festhalten sollen. Ja, und das lesen wir in Vers 15. Ich lese nochmal vor. Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Wir haben in Vers 14 auch schon gelesen, Jesus, er ist der Sohn Gottes, ewig, göttlich, herrlich. Er wusste, dass wir bei den hohen und herrlichen Beschreibungen aus Vers 14, ja, an diesen Jesus, der die Himmel durchschritten hat, dass wir uns dann denken könnten direkt, ja, dieser Jesus, der ist doch viel zu groß, er ist dieser Hohepriester, er ist Gott, er sitzt jetzt zu Rechten Gottes, er ist viel zu hoch und als ob ihn vielleicht unsere Angelegenheiten, die wir hier auf dieser Erde haben, als ob es ihn irgendwie interessiert, was wir hier machen. Ja, diese Größe seiner Macht könnte ihn auch höchstwahrscheinlich dazu veranlassen, dass ihm eh egal ist, was wir hier machen. Ja, dass wir ihm eigentlich, ja, dass er uns irgendwie vergisst. Und wir denken einfach, ja, als Jesus dann die Himmel durchschritten hat, als er in den Himmel aufgefahren ist, dann hat er all seinen menschlichen Körper, all seine Schwachheiten, alles, was ihn hier auf dieser Erde vielleicht auch bedrückt hat, hat er wahrscheinlich zurückgelassen und jetzt lebt aber Gott, alles ist wieder gut. Ja, aber so ist es eben nicht. Wir sehen eben hier, dass Jesus sich tatsächlich mit uns identifizieren kann. Ja, wir brauchen eben nicht nur einen Hohepriester, der in den Himmel kommt, sondern einen Hohepriester, der auf die Erde gekommen ist. Jemand, der erlebt hat, was du erlebst, der fühlen kann, was du fühlst. Und das ist das Erstaunliche an Jesus. Ja, er ist göttlich und er ist menschlich zugleich. Ja, und so können wir auch tatsächlich sagen, dass Jesus uns versteht. Wir sehen in diesem Vers ja wirklich so deutlich, ja, wie das Herz von Jesus persönlich ist. Ja, dein Hohepriester, dieser Sohn Gottes, er wird hier so greifbar nah, so menschlich. Ja, und hier sehen wir eben diese Gesinnung, die Handlungsweisen von Jesus gegenüber uns Sündern letztlich. Ja, dieser Jesus im Himmel, er versteht dich. Und wir sehen in Vers 15 eben diese drei Schritte. Zum einen sehen wir, dass Jesus versucht worden ist, so wie du. Ja, dass er dieser Versuchung aber auch nie nachgegeben hat, eben nicht so wie wir. Und letztlich, dass er ein überaus großes Verständnis für dich in deiner aktuellen Situation auch hat. Ja, Jesus, er kam als ein normaler Mensch zu normalen Menschen. Er weiß, was es heißt, hungrig zu sein, verachtet, verspottet, beschämt, verlassen, missverstanden, falsch angeklagt, gefoltert und getötet zu werden. Er weiß, was es bedeutet, einsam zu sein, dass seine Freunde ihn verlassen haben, ja, als er es am meisten brauchte. Jesus, er war versucht. Jesus war auch versucht, um sein ja, Leben zu retten. Ja, stellen wir uns nur vor, dass er da sitzt mit den Soldaten, mit den Speeren, in der Ecke steht schon ein Kreuz, da liegt ein Hammer, da liegen schöne Nägel. Ja, Jesus war versucht, tatsächlich ja, auf die Frage, ob er der Sohn des lebendigen Gottes ist, einfach vielleicht Nein zu sagen. Meinst du nicht, Jesus war versucht, all die schönen Dinge zu begehren, die vielleicht auch der Zachäus hatte? Selbst als er die Hälfte seines Besitzes abgegeben hat, war er wahrscheinlich noch steinreich. Jesus, er hatte nichts. Ja, nicht mal ein Kissen, wo er sein Haupt hinlegen könnte. Meinst du nicht, Jesus war versucht, als er seinen Anklägern Fragen gestellt hat und sie ihm keine Antworten geben konnten, ja einfach über sie verächtlich zu denken? Meinst du nicht, Jesus war versucht, ja vielleicht auch über die Souveränität Gottes zu murren, als sein Freund und Kollege, sein Bruder Johannes der Täufer, einfach aus Jux und Laune enthauptet wurde, weil jemand schön getanzt hat? Ja, aber trotz all diesen Versuchungen bei Jesus, er hat diesen Versuchungen nie nachgegeben. Und so dürfen wir auch wissen, dass er eben halt nie gesündigt hat. Ja, wir haben oft so eine komische Vorstellung, dass gute Menschen eigentlich gar nicht wissen, was Versuchung eigentlich bedeutet. Gute Menschen wissen nicht, wie schwierig Versuchung sein kann. Aber das ist einfach offensichtlich eine Lüge. Ja, wir dürfen eben nicht glauben, dass wir ein Leben in Sünde führen, weil wir der Versuchungen so oft nachgeben, dass es für einen frommen Menschen einfach viel einfacher ist. Für einen frommen Menschen ist es deutlich schwieriger, ein Leben zu führen, was Nein zu der Versuchung sagt. Jede Versuchung, die auf einen zukommt, immer wieder Nein zu sagen. Ja, Jesus kannte die Versuchungen und die Anfechtungen nur zu gut. Jeden Tag aufs Neue, 33 Jahre lang, hat er Nein gesagt. Nein, nein, nein. Dann hat er sich hingelegt und ist eingeschlafen, ist aufgestanden und musste wieder Nein, Nein, Nein sagen zu allen Versuchungen, zu denen wir ja so oft einfach Ja sagen. Ja, und nur wer versucht, wirklich Versuchungen zu widerstehen, weiß tatsächlich, wie stark diese Versuchungen sind. Ein Mann, der der Versuchung nach 5 Minuten nachgibt, er weiß gar nicht, wie es wäre nach 6 Minuten oder nach Stunden. Und da Jesus Christus der einzige Mensch war, der der Versuchung nie nachgegeben hat, ist er auch der einzige Mensch, der vollkommen weiß, was Versuchung tatsächlich bedeutet. Der einzige vollkommene Realist. Ja, und Gott wollte letztlich auch, dass Jesus dadurch in seinem Leben ja das höchste Maß an Zärtlichkeit auch erreicht, dass er sensibel wird für das Böse, dass er spüren kann, was es bedeutet, wenn Sünder eben mit Sünde konfrontiert werden, wenn wir versucht werden. Ja, und seine absolute Reinheit bedeutet tatsächlich, dass er diesen Schmerz schlimmer gespürt hat, als wir Sünder es jemals tun könnten. Ja, Jesus hat die Versuchung so weit wie möglich erlitten, doch gerade so weit, um sich selber reinzuhalten. Wir denken oft, dass Jesus im Himmel irgendein anderer Jesus auch ist, als er es damals hier auf dieser Erde war. Ohne Mitgefühl sitzt er jetzt vielleicht auf dem Thron und ist einfach enttäuscht darüber, wie wir unser Leben immer wieder vergeigen, wie wir es einfach nicht hinbekommen, nach seinem Wohlgefallen zu leben. Aber eben weil Jesus versucht wurde, so wie du und ich, weiß Jesus nur zu gut, wie du dich in deiner aktuellen Situation auch fühlst. Ja, das war das Ziel dieser Menschwerdung. Ja, Gott sollte Menschen gegenüber liebevoll und barmherzig werden, wie es ein Mensch auch zu anderen Menschen sein kann. Ja, und dieses Wort Schwachheiten, das meint letztlich ja alles, was uns auf irgendeine Art und Weise auch entmutigen kann. Es können jetzt Versuchungen sein, die wir im alltäglichen Leben haben, aber auch darüber hinaus jetzt nicht direkt Versuchungen in diesem Sinne. Es vielleicht Lebensumstände, die uns eben in die Verzweiflung treiben wollen. Ja, wenn es so scheint, dass deine letzte Chance auf irgendeine Bedeutung ja, dir durch die Finger rinnt, ja, während du gar nicht weißt, wie du all deine Gefühle vielleicht sortieren willst oder sollst. Ja, wenn ein langjähriger Freund dich einfach im Stich lässt, wenn ein Familienmitglied dich betrügt, ja, oder wenn die Gefallenheit dieser Welt uns einfach packt und ja, wir das Handtuch werfen wollen und ja, Jesus in den Rücken kehren wollen. Ja, genau dann hast du einen Freund, der sehr gut weiß, wie solche Prüfungen sich tatsächlich anfühlen. Ja, ein Freund, der nah bei dir sitzt und dich in den Arm nehmen will und ja, dich an sein Herz drücken will, der das auch schon durchgemacht hat. Ja, dieser Jesus, er ist bei dir und er ist ganz eng auch mit dir verbunden. Ja, wir neigen sehr oft dazu, intuitiv einfach zu denken, dass, ja, dass je schwieriger das Leben wird, wir einfach alleine sind. Je mehr wir im Schmerz versinken, versinken wir auch weiter in diese gefühlte Isolation. Aber da möchte die Bibel auch unser Denken korrigieren. Unser Schmerz geht nie über das hinaus, was Jesus auch selber erlitten hat. Ja, wir sind nie alleine. In dem tiefsten Schmerz ist Jesus uns umso näher. Ja, wir könnten jetzt denken, Jesus, er ist in den Himmel gefahren, sitzt auf dem Thron, majestätisch, erhaben, würdig, unnahbar. Aber es heißt nicht, dass Jesus jetzt fern und distanziert von dir ist. Ja, dieser Jesus, er ist mitfühlend und er empfindet eben innerhalb dieser oder inmitten deiner Schwachheiten empfindet er Mitgefühl. Ja, unsere Schwierigkeiten erzeugen bei Jesus selber eine Tiefe der Empfindung, die weit über unser Wissen und über unser Denken hinausgeht. Jesus selbst, er leidet mit dir mit. Und eins darf ich dir versichern, Jesus selber, er ist am meisten darum bemüht. Sein größtes Ziel ist es, dass du tatsächlich auch von diesen Schwachheiten befreit wirst. Jesus leidet genauso sehr mit deinen Schwachheiten mit, wie du selber mitleidest. Ja, und wir können auch hier wirklich sagen, dass Jesus diese Sünde, die uns umgibt und uns ja, versucht und uns ja, schwach macht, dass Jesus tatsächlich diese Sünde hasst, aber er hasst nicht dich. Ja, sein Herz wird nicht zur Ruhe kommen, bis er dich von diesen Schwachheiten befreit hat. Ja, und in dieser Zwischenzeit, bis wir vollkommen davon befreit sind, darfst du auch wissen, ja, deine schlimmsten Sünden bewirken in Jesus wirklich sein vollstes Mitleid, sein vollstes Mitgefühl dir gegenüber und nicht Zorn. Ja, wie eine liebende Mutter sich über alles wünscht, was diese fürchterliche Krankheit, unter der ein Kind vielleicht leidet, hier endlich vergeht, so möchte Jesus es auch bei dir und bei mir. Ja, wir Menschen, wir lieben es, wenn unsere Freunde uns auch bemitleiden. Ja, auch wenn wir wissen, dass wir von ihnen eigentlich auch gar keine Hilfe bekommen können. Wir lieben es, wenn Freunde uns bemitleiden. Aber der Unterschied zu Jesus ist, dass Jesus uns ebenfalls bemitleidet und er kann uns immer helfen und will uns auch immer helfen. Jesus, er kann mit dir mitleiden und er versteht dich. Er will und kann dir eben auch genau hier helfen. Und deshalb komm zu ihm, komm zu dem Thron der Gnade. Das wollen wir uns in Vers 16 auch anschauen. Ich lese nochmal Hebräer 4, Vers 16. Darum, lass uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Ja, jetzt kommen wir zu dem Thron der Gnade. Während wir in dem Vers davor, in Vers 15, ja, das Herz der Gnade anschauen durften, ja, wird unser Blick jetzt auf diesen Thron der Gnade gerichtet. Auf diesen Thron, wo dieser Jesus jetzt sitzt und wo er ja auch mit dir und mit mir mitleidet, mit all den Schwachheiten, mit denen wir umgeben sind. Wir folgen jetzt unserem Hohepriester, Jesus, der durch die Wolken, durch die Himmel durchschritten ist. Wir folgen ihm jetzt bis zu dem Thron der Gnade. Ja, aber im Gegensatz zu uns ist Jesus nicht in diesem Loch der Sünde gefangen, in dem wir aktuell noch stecken. Er sitzt auf dem Thron der Gnade und er möchte mir, uns Hilflosen helfen. Ja, wir können sagen, dass der Thron der Gnade letztlich Gott selber ist. Er möchte Gnade und Barmherzigkeit üben, denen gegenüber, die eben durch Jesus an ihn glauben und zu ihm auch kommen. Ja, dieses Paar Gnade und Barmherzigkeit sind halt sehr verwandte Begriffe. Barmherzigkeit meint dann eher die Rettung von einem Urteil. Sie befreit uns vor dem Urteil der Strafe. Und Gnade ist dann die Ausweitung dieser Freundlichkeit gegenüber jemandem, der es nicht verdient hat. Also Gnade, sie schenkt uns etwas, was wir niemals verdienen könnten. Als ich diesen Vers so gelesen habe, wurde ich selber voll überführt, weil ich habe das gelesen und dachte mir so, okay, kenne ich eigentlich schon. Wir singen das auch immer wieder, ne? Mutig komme ich vor seinen Thron. Und es ist so selbstverständlich für mich geworden, wir dürfen zu Gottes Thron kommen, zu dem Thron der Gnade, zu dem Thron der Barmherzigkeit. Und ja, ich weiß auch, eigentlich brauchen wir alle Hilfe. Und das stimmt ja auch, wir alle brauchen wirklich Hilfe für unseren Körper, unseren Geist, unsere Arbeit, Finanzen, Entscheidungen, alles, was ja uns so im Leben einfach über den Weg läuft. Aber ja, bei mir war es so, ich bin schon vielleicht so lange Christ, dass ich mich einfach daran gewöhnt habe, wenn ich irgendwas habe, komme ich zu Gott. Wenn ich ein Problem habe, bitte ich Gott darum. Wenn ich Sorgen habe, kann ich das ja zu Gott bringen. Also es ist so normal für mich geworden. Aber ja, dann ist mir einfach aufgefallen, dass dieser Thron der Gnade, dass es tatsächlich ein Thron der Gnade ist, wo wir Hilfe bekommen können, was ja einfach voraussetzt, dass keiner von uns es jemals verdient hätte, Gnade und Barmherzigkeit zu empfangen. Ich verdiene von niemandem Hilfe, auch nicht von Gott. Ich habe nichts dazu beigetragen, dass Gott mir gegenüber ja, Hilfe geben muss. Ich habe es nicht verdient, dass sich überhaupt jemand eigentlich über mich erbarmt. Mein Urteil über mein Leben steht fest und das ist eigentlich eine ewige Verdammnis. Aber letztlich brauchen wir diese Hilfe, um auch eben leben zu können. Wir brauchen diese Hilfe, um als Christen jetzt auch leben zu können, obwohl wir es auch nicht verdient haben. Und deshalb heißt es ja Thron der Gnade. Es ist der Thron der Gnade, weil Gott hier die Bedürfnisse von unwürdigen Menschen erfüllt. Gott ist gnädig mit diesen Menschen, die es absolut nicht verdient haben. Ja, was heißt das für mich persönlich auch ganz konkret? Ja, es ist so entscheidend, eben was du persönlich oder ja, was heißt es für uns ganz konkret? Es ist so entscheidend, wie wir diese Predigt jetzt mit nach Hause nehmen. Ja, ich denke mal, es gibt vier Möglichkeiten, wie wir mit all diesem umgehen können. Und ja, letztlich dürfen wir nicht in diese Falle treten, eben diesen Jesus ja auf Distanz zu uns lassen. Du kannst zum einen einfach alles verleugnen, was du vielleicht auch heute gehört hast und sagen, ja, ich bin immer noch dieser eine Superman, der alles alleine kann, der alleine mit der Sünde klarkommt, der alleine vielleicht noch vor Gottes Thron kommen kann und ich brauche keine Hilfe. Ich brauche nicht zu diesem Thron der Gnade kommen und Hilfe empfangen. Es mag vielleicht ein Jahr lang gut gehen, ein Jahrzehnt, aber irgendwann wirst du auch darunter zerbrechen. Du wirst erkennen, aus eigener Kraft schaffst du es einfach nicht, Gott zu gefallen. Eine zweite Möglichkeit wäre, dass du vielleicht passend zu dem Vatertag heute einfach sagst, ja, ich kann das alles nicht leugnen, ich weiß, ich habe keine Hilfe verdient, ich weiß, ich habe auch keine Gnade verdient, aber ja, ich will auch nicht länger drüber nachdenken, ich ertränke einfach meine ganzen Sorgen und alles, was ich noch habe, da will ich einfach nicht drüber nachdenken und ja, weg mit dem, ab in den Rausch des Alkohols oder irgendwelche anderen Dinge, die uns einfach helfen zu vergessen, was die Realität ist. Ja, oder eine dritte Möglichkeit wäre vielleicht, dass wir uns eingestehen, okay, ich brauche tatsächlich Hilfe für mein Leben. Ja, mein Leben funktioniert so nicht weiter. Ich habe nicht alles unter Kontrolle. Ich muss eingestehen, ich bin hilflos. Vor allem kann ich auch nicht mit meiner Sünde umgehen. Ja, und ich weiß auch, ich verdiene eigentlich keine Hilfe. Niemand schuldet mir irgendwas, weil ich ein Sünder bin. Ich habe alles ruiniert. Alles geht gerade den Bach runter. Und ich liebe auch Gott eigentlich nicht so, wie ich sollte. Ja, und dann sitzt du da, gelähmt und hoffnungslos. Ja, und du willst gar nicht zu diesem Jesus kommen, obwohl ja, du in seiner Schönheit sehen konntest, dass er dich von diesen Schwachheiten befreist, weil du einfach sagst, hey, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Jesus, er will nicht mit mir Gemeinschaft haben. Jesus, meine Sünden sind zu groß, mein Leben ist zu verkorkst, dass ich zu diesem Jesus jetzt laufe und ja, weil du dir deine Schwachheiten, weil du dir deine Sünden, die dir so vor Augen sind, einfach so dolle vorstellst, willst du gar nicht dir deinen Blick auf diesen Jesus zu richten. Ja, aber da kommen wir zu diesem vierten Punkt, zu der letzten Option, die ich vorstellen wollte, und zwar eben zu diesem Kern dieser Aussage auch von diesem Vers. Es gibt diesen einen Hohepriester, es gibt diesen Sohn Gottes und der eben auch jetzt dein Stellvertreter, dein Fürsprecher in der Gegenwart Gottes ist. Ja, und dieser Hohepriester, er befähigt auch dich, persönlich zu sagen, ja, ich brauche Hilfe. Ja, Jesus, ich brauche Hilfe und ich verdiene diese Hilfe auch nicht. Ich möchte nicht jetzt wie gelähmt einfach da sitzen und das alles für wahr halten vielleicht oder auch vielleicht auch nicht für wahr halten, sondern ich möchte zu diesem Jesus eilen. Ich möchte zu ihm kommen. Ich möchte zu dem Thron der Gnade eilen, weil ich weiß, er ist mein Mittler und er weiß, wie es mir geht und möchte auch mir letztlich helfen. Ja, du hast verstanden, dass der Thron der Gnade bedeutet, dass Gott auf deine Bedürfnisse wirklich von uns unwürdigen Menschen eingehen will. Ja, wenn wir in wenigen Minuten das Gemeindehaus vielleicht auch verlassen, dann möchte ich, dass wir ein paar Dinge mitnehmen. Und zwar, Gnade kommt in dein Leben und eben diese Hilfe in Zeiten von Not, wenn du das Gefühl hast, dass du wie gelähmt da sitzt und merkst, ich bin ein hoffnungsloser Fall, genau da möchte die Gnade in dein Leben sprechen. Weil du verstanden hast, ich habe es zwar nicht verdient, ich bin ein hoffnungsloser Fall, aber genau das macht die Gnade doch so groß und möchte auch dich da erreichen. Genau da kommt Jesus dann zu dir und sagt, ja, du hast richtig analysiert, du brauchst Hilfe. Du hast nichts vor Gott verdient. Aber nein, du musst kein Superman sein. Du musst jetzt nicht alles aus eigener Kraft versuchen zu schaffen, aus eigener Kraft Gott wohlzugefallen, sondern ja, komm zu mir, zu dem Thron der Gnade. Ja, und dieser Jesus, der spricht auch dir zu, der ja diesen Himmel durchschritten hat und sagt zu dir, ich habe für deine Sünden bezahlt und lege jetzt Fürsprache ein bei dem Vater für deine Sünden. Komm zu dem Thron der Gnade und empfang Hilfe. Wisst ihr, unser Hohepriester Jesus, der ist wie ein Arzt, der in ein fernes Land reist, um auch anderen Menschen zu helfen. Er packt seine beste Medizin ein, die beste Arznei, die es gerade gibt, gegen alle Krankheiten. Und mit seinem besten Wissen und Gewissen reist er in ein fernes Land und möchte dort Menschen helfen und möchte, dass sie zu ihm kommen und ja, diese Arznei letztlich bekommen. Aber wie geht es diesem Arzt, wenn er merkt, die Leute glauben nicht, was er sagt? Wie geht es ihm, diesem Arzt, wenn er merkt, die Leute vertrauen nicht seiner Medizin und dem, was er vorhat? Ja, er wäre zutiefst darüber traurig, dass die Leute nicht zu ihm kommen. Aber wir denken oft umgekehrt von Jesus. Wir denken, Gott ist traurig, wenn wir mit unseren Sünden zu ihm kommen. Aber es ist genau andersrum. Jesus, er ist da mit seiner Medizin, er ist da mit seiner Gnade und möchte uns helfen. Und wir trauen uns gar nicht, zu ihm zu kommen, weil wir denken, wir sind zu schlecht dafür oder wie auch immer. Genauso wie jemand denkt, er ist zu krank, um zum Arzt zu gehen. Ja, deshalb lass dich ermutigen, wirklich in Zeiten der Not, der Versuchung, der Verzweiflung, flieh zu diesem Jesus. Wenn du es alleine nicht schaffst, nimm dir vertraute Geschwister mit dir und flieh zu diesem Jesus im Gebet, im gemeinsamen Bibellesen, in die Gottesdienste. Aber flieh zu diesem Jesus. Bleib nicht in deiner Hoffnungslosigkeit sitzen und denk einfach, ja, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Flieh zu diesem Jesus. Komm zu ihm. Ja, Jesus, er möchte alles. Ja, Jesus möchte über alles, dass es seinen Brüdern und seinen Schwestern besser ergeht. Das ist sein größtes Ziel. Er, der weiß, was es bedeutet, zu leiden unter dieser Schwachheit, unter dieser Versuchung. Er möchte, dass es dir besser geht. Und er möchte deine Schwachheiten tragen. Ja, er möchte tatsächlich diese Freude empfinden, die auch ein Vater empfindet, wenn es einem Kind besser geht. Wenn es einem Kind wieder besser geht, weil es davor Fieber zum Beispiel hatte oder so. Ja, Jesus möchte wirklich diese Freude empfinden, wie ein Vater empfindet, wenn du als sein Kind zu ihm kommst, zu seinem Thron der Gnade. Amen.